Das Debüt eines Regisseurs, die Suche nach Liebe in einer kalten, grauen Welt und die komplizierten Eigenschaften und Probleme des Erwachsenwerdens. All das heute in Submarine. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Kunstvoll Kümmerlich. Mein Name ist Paul Jelinek und das hier ist eine neue Episode. Wir befinden uns immer noch am Anfang der zweiten Staffel, haben aber schon einige Filme gesehen, unter anderem Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood mit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie und vielen mehr. Oder auch die Time Loop Dramedy mit Andy Samberg und Kristen Milioti. Das heißt, falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, dann hört sie doch nach. Die letzte Folge, also die Folge vom Dienstag, in dem Fall Palm Springs, ist wie immer in der Folgenbeschreibung. Alle anderen sind natürlich einfach im Feed. Was auch in der Folgenbeschreibung ist, ist eure beliebteste Folge. Und die ist immer noch die Coming-of-Age-Dramedy aus den späten 90ern mit unter anderem Heath Ledger und Joseph Gordon-Levitt, und zwar 10 Dinge, die ich an dir hasse. Und Coming-of-Age ist schon das Stichwort, das wir für diese Folge brauchen, denn es geht auch heute wieder um eine Dramedy, die sich um das Erwachsenwerden dreht, und das ist Submarine. Submarine ist eine britische Coming-of-Age-Dramedy vom Regisseur Richard Ayoade, und ich habe es ja im Intro schon kurz erwähnt, es handelt sich hier um sein Regiedebüt. Warum ist der Name vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt? Weil er einer der drei Hauptdarsteller der britischen Sitcom The IT Crowd ist und damit vor allem auf der Insel sozusagen, aber auch weltweit eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, vor allem natürlich unter Sitcoms-Fans, die auch den britischen Humor sehr schätzen, der ja eher trockener ist, und auch diesen trockenen Humor finden wir in Submarine wieder. Bevor ich allerdings auf den Film eingehen werde und was ich so mag an diesem Film oder was ich finde, dass man hervorheben sollte, werde ich noch kurz eine kleine Zusammenfassung machen der Handlung, um euch nochmal alle abzuholen und sozusagen zu sagen, um was es denn eigentlich in diesem Film geht. Es geht im Speziellen um Oliver Tate, einem 14- oder 15-jährigen Schüler, der einerseits mit seiner Unpopularität kämpft, mit irgendwo der Bedeutungslosigkeit und natürlich auch mit einer Liebe zu einem Mädchen, die sich zumindest am Anfang des Films noch nicht ganz erfüllt hat. Er verliebt sich also in seine Mitschülerin Jordana, und zur Überraschung von ihm oder zu seiner Überraschung, aber auch zur Überraschung des Publikums, gelingt es auch, recht schnell mit ihr eine Beziehung einzugehen. Er muss dann aber allerdings feststellen, dass die Beziehung auch zu halten und sozusagen der Boyfriend, der Freund zu sein, dazu gehört auch einiges. Das heißt, er muss diesen Reifeprozess irgendwie durchmachen. Er muss aber auch damit kämpfen, dass seine Eltern gerade eine schwierige Phase in ihrer Ehe haben und dass die Mutter vielleicht sogar den Vater betrügt. Das heißt, da prasselt einiges auf sozusagen dieses junge Wesen ein, und da kommt vieles zusammen, und das führt natürlich zu Chaos, das führt natürlich zu einer Mischung aus Glücksgefühlen und irgendwie Trauer und Traurigkeit und Hilflosigkeit. Und all das aber doch wieder mit komödiantischen Elementen zu verpacken, ist sehr britisch meiner Meinung nach und schafft Richard Ayoade auch ganz gut. Aber dazu komme ich gleich in meiner Kritik. Das heißt, ihr wisst, um was es geht, und dementsprechend bin ich dann gleich wieder da mit meiner Kritik zu Submarine. Und damit kommen wir schon zur Kritik von Submarine, einer Dramedy, wie gesagt, aus dem Jahr 2010 aus Großbritannien. Und Großbritannien ist hier ein Stichwort. Warum? Darauf werde ich gleich eingehen. Aber Coming of Age, das weitere Stichwort natürlich, ist ein Genre, das dafür bekannt ist, sehr laut, sehr poppig, knallig, sehr rasant und unterhaltsam zu sein und sehr kurzweilig auch zu sein und hin und wieder auch vulgär. Womit hängt es zusammen? Natürlich versucht man, mit diesen Filmen eine Zielgruppe anzusprechen. Die Zielgruppe sind eben eigentlich Jugendliche, also die Leute, um die es in diesen Filmen geht. Und die versucht man natürlich durch dieses ganze Chaos, durch das Wilde, durch das Lustige und zum Teil eben Vulgäre anzusprechen. Das Poppige und Knallige es zeichnet sich sehr gut heraus in 10 Dinge, die ich in der hasse, die ich, wie gesagt, diesen Film habe ich schon besprochen, können Sie ja nachhören. Und das Vulgäre zum Beispiel durch American Pie und Co. Auch Project X zum Beispiel ist da so eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Filmen. Oder so diese Schnittmenge. Und was natürlich dabei heraussticht oder was man feststellen kann bei eben Project X und bei American Pie und 10 Dinge, die ich an dir hasse, das sind alles amerikanische Filme. Das heißt, das ist einfach diese amerikanische Art, Filme zu machen. Hier haben wir aber, und da kommen wir wiederum zurück zum Stichwort Großbritannien, einen britischen Film von einem britischen Regisseur. Und dementsprechend erleben wir hier eine andere Art des Coming-of-Age-Films. Etwas Subtileres, etwas Unterschwelligeres, etwas, das bei weitem nicht so laut und knallig ist und kälter ist, auch in der technischen Umsetzung, sprich in der Kamera. Und das bedeutet also, wir haben es hier mit einem Film zu tun, der, und das finde ich immer ganz besonders toll, etwas zum Genre hinzufügt, der sich nicht an der altbekannten Formel bedient, sondern versucht, dem Ganzen etwas Neues hinzuzufügen, neue Wege zu gehen. Und das schafft er. Und wie schafft er das? Einerseits einmal durch diese sehr subtile Art und sehr britische Art dementsprechend von Humor. Das ist, wie gesagt, nichts, das dem Mainstream dieser Filme entspricht, diese trockene Art von Humor, sondern, wie gesagt, die anderen sind laut, hier ist es eher unterschwellig, hier ist es eben durch diese sehr direkte Art, die Dinge zu sagen, vor allem aber auch durch die Art, wie sie das schauspielen und wie es geschrieben ist. Das heißt, durch all das entsteht Humor. Also es ist sehr direkt, sehr persönlich, ohne Filter. Dann sprechen sie aber, und da kommt es eben wieder aufs Drehbuch an, zum Teil sehr unnatürlich, was irgendwie dann überraschend und untypisch ist. Und das Überraschende hilft in dem Fall dem Humor. Und natürlich diese Art zu Schauspielern, die dann an den Text angepasst ist und sehr trocken ist und, wie gesagt, ohne Filter, ohne sich da wirklich ein Blatt vor den Mund zu nehmen und einfach da knallhart drauf zu gehen. Und das macht Craig Roberts, der Hauptdarsteller, der eben Oliver Tate spielt, sehr gut, aber auch alle anderen Schauspieler bringen diese Art vom Humor sehr gut rüber. Das heißt, man kann hin und wieder lautstark auflachen. Das war sicher 4-5 Mal bei mir, und das schaffe ich zum Teil nicht mal bei dezidierten Komödien, die nur versuchen, jemanden zum Lachen zu bringen und wenig übers Leben erzählen. Dementsprechend ist es mal ein ganz großer Pluspunkt, dass der Film einige Momente hat, die einem auf jeden Fall, ich sage mal, zum Lachen einladen. Dann kommen wir, ich habe es vorher schon angesprochen, zu den Schauspielern. Die brauchen sich absolut nicht verstecken. Craig Roberts, finde ich, funktioniert ganz hervorragend als Hauptdarsteller. Warum tut er das? Weil er es schafft, diese Brücke darzustellen zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenwerden, die einfach sozusagen das Teenager-Alter ist, diese Brücke. Und er schafft das eben, diesen Spagat. Hin und wieder ist er sehr unreflektiert, unfreundlich, ein kleines Arschloch sozusagen, das noch nicht weiß, wie man sich verhält, das einfach auch hilflos ist und mit ganz sozusagen diesen klassischen Problemen eines Teenagers kämpft. Unter anderem Bedeutungslosigkeit, vor allem in der Hinsicht sozusagen, was bedeutet ich für meine Mitmenschen, oder sozusagen, dass er unpopulär ist. Wobei man sagen muss, dass Bedeutungslosigkeit natürlich ein Problem ist, mit dem Menschen wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang kämpfen. Aber das wahrscheinlich da zum ersten Mal so wirklich hervortritt. Also diesen Spagat und diese Probleme, die er da hat, die schafft er sehr gut. Und dementsprechend macht es auch Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er sich da eben durch diese Geschichte da durchtankt. Wie er versucht, das Chaos irgendwie zu bereinigen, das eben in dieser Zeit seines Lebens eben sein Leben ist. Und ist da eine tolle Wahl als Hauptdarsteller. An ihm, an seiner Seite ist Yasmin Page, die Jordana Bevans spielt. Das ist so sein Love Interest und zweite Hauptdarstellerin des Films. Die ist durch eine wiederum sehr direkte, aber vor allem auch sehr unnahbare Art interessant. Hin und wieder hat ihre Beziehung, aber vor allem eben auch sie, fast schon autistische Züge, wo man meint, dass sozusagen da die emotionale Intelligenz noch nicht ganz da ist. Macht ja auch Sinn, wie gesagt, es sind ja noch Teenager, das muss man noch dazu lernen. Aber sie schafft das, und sie verkörpert eben auch diese fehlende emotionale Intelligenz, wie gesagt, die in diesem Alter auftritt, sehr gut. Sie schafft es dann aber auch sozusagen die liebevolleren Momente, die intimeren Momente, die zwischen den beiden dann stattfinden, aber auch überzeugend darzustellen und vor allem schafft es nach aus dieser trockenen, zurückhaltenden Art, wo man sozusagen, wo sie eine Mauer vor sich aufbaut, diese dann in den dramatischeren Ereignissen, die vor allem rund um ihre Mutter drehen, diese Mauer dann aber niederzureißen und diese emotionale Seite zuzulassen. Und dementsprechend funktioniert sie da auch ganz toll. Und wenn man natürlich Sally Hawkins als Nebendarstellerin gewinnen kann, die in dem Fall die Mutter von Oliver Tate spielt, naja, dann hat man als Regisseur doch eh schon gewonnen. Warum? Sally Hawkins kennen vielleicht viele von euch vom 2018 oder eher 19 Oscar-prämierten Film von Guillermo del Toro, The Shape of Water. Das heißt, wenn du solche Talente einerseits als HauptdarstellerInnen hast, aber natürlich auch als NebendarstellerInnen, dann braucht man sich damit echt nicht verstecken und dementsprechend ist das ein weiterer Pluspunkt. Und dann komme ich zu einem Punkt, den ich so einschätze, wo ich nicht unbedingt weiß, ob das so gemein ist, aber der irgendwie für mich so heraussticht, und zwar ist das irgendwie so die stilistische Nähe zu Wes Anderson, interessanterweise. Wes Anderson ist ein bekannter amerikanischer Regisseur, der einer meiner Lieblingsregisseure ist, das heißt, ich sollte das eigentlich wissen, dem ich auch dem ersten Film dieses Podcasts gewidmet habe, den ihr euch, also diese Folge könnt ihr euch auf jeden Fall nachhören und generell seine Filme anschauen, ganz, ganz große Empfehlung. Und Ende Oktober kommt zumindest hier in Österreich dann auch sein neuester Film, The French Dispatch, raus, auf den ich mich schon sehr freue. Und an dieser Stelle möchte ich dementsprechend auch eine Empfehlung aussprechen. Ja, genau, aber warum ist das so? Die stilistischen Elemente sind in dem Fall einerseits die Bildsprache, das heißt, wir haben oft Charaktere, die sehr zentriert sind. Das ist auch sehr Wes Anderson typisch. Das Set-Design und die Zeit, in der dieser Film spielt, der ist im Jahr 2010 gedreht, ist aber so irgendwie in between, man weiß nicht ganz, was das jetzt ist. Sind das jetzt die 80er, sind das die 50, also 80er, 90er, 70er? Also das ist, man kann das nie ganz klar festlegen, in welcher Zeit das spielt. Das ist auch so etwas, das auf Wes Anderson zutrifft. Das heißt von der Bildsprache, also von der Komposition der Schauspieler, also der Darsteller, das Blocking sozusagen, wo die sich während dem Shot befinden, dann aufgrund eben des Set-Designs, also der Ausstattung, wie sie angezogen sind, mit welchen Geräten sie so umgehen und natürlich auch diese unnatürliche Art der Charaktere zu sprechen, die sozusagen etwas sehr Kunstvolles hat und dementsprechend aber auch irgendwo etwas Unrealistisches. All das sind so Elemente, die ich in Wes Anderson Filmen sehe und hier eben auch wiedererkenne. Und ich finde das interessant, weil Wes Anderson ist dann doch nochmal deutlich bunter und heller und irgendwie nochmal freudiger und rasanter und als eben dieser Film, der dann doch sehr, sehr, sehr dunkel, sehr kalt herüberkommt. Und dieser Mix, den finde ich grundsätzlich interessant. Was ich natürlich immer, was ich schwierig finde, ist sozusagen, wenn man das dann einfach zu sehr kopiert. Das ist gleichzeitig natürlich aber auch der erste Film. Das heißt, man braucht gewisse Vorbilder und man muss seinen Stil erst finden. Das heißt, man kann sich da auf jeden Fall bei anderen Regisseuren und Regisseurinnen orientieren. Es ist natürlich aber irgendwo was, wo dann die Originalität ein bisschen fehlt. Gleichzeitig ist es jetzt aber auch nur von der Vermutung. Und man muss dazu sagen, dass das natürlich immer wieder stilistisch aufgebrochen wird. Das heißt, wir haben hier keine blanke Kopie natürlich, sondern eher Elemente von Wes Anderson, die ich hier wiedererkenne. Das kann reiner Zufall sein, kann aber auch so gewollt sein. Und falls es so gewollt ist, dann misse ich eben hier eine gewisse Originalität, die aber natürlich noch im Laufe seiner Regisseurkarriere, und ich hoffe, dass er die weiterführt, noch dazu gewinnen wird. Ja, das heißt, das sind eigentlich so die drei Punkte, die mir gut gefallen. Das ist der Humor, das ist die schauspielerische Leistung und das ist die Stilistik, wie gesagt, mit einem gewissen Abzügen. Ich mag die Dialoge Und ich mag hin und wieder auch diese Momente, wo dann der Retro-Vibe erzeugt wird, unter anderem durch eine Super 8-Sequenz oder Sequenzen. Und ja, mehr kann ich dann dazu eigentlich gar nicht sagen, möchte ich nicht sagen. Das heißt, wir haben heute eine eher kürzere Folge. Sagt mir doch mal, wie ihr diese kürzeren Folgen findet. Und wie könnt ihr das machen? Unter anderem über die E-Mail-Adresse kunstvollkümmerlich@gmail.com oder auch über Apple Podcasts. Da könnt ihr mir eine Kritik, ein Review hinterlassen, entweder geschrieben oder durch Sterne. Und natürlich werde ich jetzt nicht vergessen, wie ich den Film bewerte. Es ist ein kunstvoll. Nochmal zum Resümee oder das Ganze resümieren. Warum? Der Humor funktioniert. 4-5 Mal laut aufgelacht. Die schauspielerische Leistung funktioniert. Die Dialoge funktionieren. Das Drehbuch ist sehr interessant. Es fügt, habe ich das Gefühl, dem Genre etwas hinzu. Es hat eine interessante Stilistik, das einerseits durch die Bildsprache, die eine gewisse Originalität vermisst, wenn sie sich sehr an Wes Anderson orientiert, aber trotzdem schafft es was Tolles. Und ja, aus all diesen Gründen ist der Film kunstvoll. Und damit komme ich auch schon zum Ende der Folge, denn es ist das Ende der Kritik. Genau, und nach diesem kleinen wackeligen Ende der Kritik möchte ich das Ganze aber nochmal schön nach Hause bringen und einfach sagen, hey, falls ihr das genauso seht, dann teilt mir das mit. Falls ihr das nicht so seht, teilt mir das mit. Die Art und Weise, wie ihr mir das mitteilen könnt, habe ich euch ja schon gesagt. Das heißt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin gewogen. Ich kann schon einen kleinen Ausblick auf nächste Woche geben, Dienstag und Donnerstag. Wie gesagt, immer um 10 Uhr. Am Abend, das heißt fürs Einschlafen, könnt ihr das natürlich gerne hören. Oder am nächsten Tag, am Mittwoch, am Weg in die Schule, zur Uni, auf die Arbeit, ins Fitnessstudio, beim Fitnessstudio. Ganz egal, wie ihr das alles so machen wollt. Und zwar der Ausblick ist, am Dienstag kommt Cats. Der furchtbare Cats. Das heißt, die letzten 4 Filme, die ich jetzt sozusagen in der zweiten Staffel, also die ersten 4 Filme eigentlich, die ich in der zweiten Staffel besprochen habe, waren alle kunstvoll. Und nächste Woche, glaube ich, wird sich das Ganze mal ändern. Und dann versuche ich das Ganze aber wieder aufzufangen mit 1917, einem Kriegsdrama aus dem Jahr 2020, soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, das soll das Ganze wieder auffangen und die Balance herstellen aus kunstvoll und kümmerlich. Das heißt, das hier war kunstvoll kümmerlich. Mein Name ist Paul Jelinek. Bleibt mir gewogen und bis nächste Woche. Alles Liebe.